D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Einen schönen guten Abend euch allen. Ich freue mich ja immer wahnsinnig, wenn ich nicht alleine sein muss. Guten Abend, Anna Wollner.
Guten Abend.
Es ist so schön, dass du da bist und dass du uns einen Haufen Knete mitgebracht hast.
Ich bewerbe dich damit gleich oder sage mäh, eins von beidem.
Ja, das hört sich erstmal sehr anrüchig an, wenn ich behaupte, dass Anna Wollner mit einem Haufen Knete hier ist. Also das ist kein Geldkoffer, das können wir schon mal verraten.
Schade.
Es ist wirklich Knete so im wortwörtlichen Sinne.
Knete ist es auch kein Fimo. Ich habe es nicht hinterher in den Ofen gestellt. Ich hatte heute schon ein kurzes Problem. Ich habe es zu lange im Auto liegen lassen. Es ist zerflossen.
Die Kollegin Anna Wollner hatte das große Glück und durfte Sean das Schaf kneten. Von dem besagten Schaf startet nämlich am Donnerstag der erste Kinofilm in fast 90 Minuten französisch Länge. Und du, Anna, hast eine der Model-Makerinnen, englisch ausgesprochen, getroffen und mit der ein Schaf geknetet.
Ja, ich habe geknetet und ich war unglaublich überrascht, dass am Ende wirklich ein Schaf dabei rausgekommen ist. Wobei ich es auch liebevoll Inklusionsschaf nenne, denn es schielt und es humpelt.
Sehr schön. Über dieses Schaf und über die Dreharbeiten, wie man aus Knete einen ganzen Film machen kann, darüber sprechen wir heute in der Sendung, über den Spielfilm Sean das Schaf, zum ersten Mal nicht in 7 Minuten, sondern in kompletter Kinofilmlänge. Dann gucken wir auf einen neuen Film, einen Thriller mit Oscar Isaac in der Hauptrolle, A Most Violent Year, Oscar Isaac zusammen mit Jessica Chastain. Dann wollen wir reinschauen in die Bestimmung, den zweiten Teil Insurgent, nach Divergent heißt der zweite Teil jetzt Insurgent. Und wir haben Gäste heute Abend in der Sendung noch, Josef Harder und Nora von Waldstätten zum neuen Film Das ewige Leben, der startet nämlich auch am Donnerstag. Das sind die Themen von heute, schön, dass ihr da seid und dabei bleibt, hoffe ich.
D-Radio Wissen.
Nur Sean das Schaf ist Sean das Schaf. Es macht gern Unsinn und ist nicht besonders brav. Doch mögen wir das komische Tier. Oh, Sean, das Schaf raubt uns den Schlaf.
Wenn man hin und wieder mal die Sendung mit der Maus gesehen hat, dann habt vielleicht auch ihr mal Sean das Schaf gesehen. So diese kleine, niedliche Knetfamilie auf dem Land, bestehend aus vielen Schafen, einem Hund und einem Bauern, die immer so, ja, so Episodenlänge von so 7 Minuten hatte. Bisher, Anna, nicht wahr? Denn am Donnerstag ändert sich das und Sean das Schaf kommt geknetet und in Farbe in 85 Minuten Film in die Kinos.
Und es ist ein großes Fest.
Das ist schön, denn du hast die mühevolle Aufgabe auf dich genommen, dich mit jemandem zu treffen, der unter anderem diese Schafe für den Film knetet. Model Maker nennt man so Menschen, die so Figuren anfertigen für Filmdrehs. Hast ein Schaf selbst geknetet, das also ohne allzu viel große Mühe auch als solches erkennbar ist.
Ja, es hat ein bisschen Segelohren, sehe ich auch gerade. Beziehungsweise eins war schon mal so ein bisschen abgeknickt. Und ich habe gefühlt, auch obwohl das Kneten jetzt schon über eine Woche her ist,
ja,
ziehe ich aus irgendwelchen Fingernägelresten immer noch Knete. Es ist tatsächlich ein Handwerk. Ich dachte ja immer, wir haben den besten Job der Welt. Aber ich glaube, Model Maker bei Sean dem Schaf ist noch mal ein bisschen geiler. Hanna Habermann, die im Film unter anderem Bitzer gemacht hat, den Hund, die hat sich tatsächlich eine halbe Stunde Zeit genommen und mir Kunstidioten, möchte ich jetzt mal sagen, Werken in der Schule, da war ich immer Kreide holen, das mühselig beigebracht. Wir hatten am Anfang tatsächlich 2 Knetblöcke auf dem Tisch liegen, also sie 2, ich 2. Wir haben parallel geknetet in einem kleinen Wettbewerb. Ihr Sean sah leider auch am Ende besser aus als meiner. Und aus diesen 2 Knetblöcken, die waren ja so ungefähr so groß wie eine halbe Zigarettenpackung.
Ja, wir haben dazu Bilder auf dradiowissen.de gestellt. Ihr könnt euch das mal angucken. Anna hat Fotos mitgebracht. Da kann man ein bisschen die Historie verfolgen, wie aus diesem weißen und dem, was ist das, dunkelbraun? Oder
das
ist
andere ist schwarz.
Schwarz, und, okay.
Das ist natürlich ist ganz wichtig. Man muss mit dem Weißen anfangen.
Ja.
Erstmal das Weiß, also erst den Körper, dann den Schwanz. Bei mir hat es mit den Proportionen nicht so richtig hingehauen. Der Schwanz ist fast größer als der Körper.
Und aber vor
egal.
Allen Dingen mindestens genauso dick.
Ja, die haben gesagt, das muss so.
Ja gut, in
und dann aus dem Schwarzen macht man dann die Ohren, den Kopf und die Beine. Und ich habe dann wirklich im Soho-Haus in Berlin, in einem der größten und teuersten Luxushotels der Stadt, auf einem 15.000 Euro und 300 Jahre alten Eichentisch schwarze Knetwürste gerollt. Auch das also mal. Und dann am Ende mehr oder weniger mit Zahnstochern zusammengesteckt. Man hätte ihn auch liegend machen können. Meiner steht auf 4 Beinen. Und da habe ich mich halt bei der Abmessung ein bisschen vertan. Die Beine sind unterschiedlich lang und der steht ein bisschen schief.
Also ich finde, du brauchst dein Schaf nicht unter den Schäfer zu stellen. Es ist deutlich als schon das Schaf zu erkennen, wenngleich es ein bisschen einen flachen Hinterkopf hat. Ich bin nur froh, dass es irgendwie, dass es überhaupt hier steht und dass man es sich angucken kann, finde ich schon toll. Zwei Blöcke Knete habt ihr verknetet. Wie viel Knete steckt denn in so einem gesamten Film drin, bis der mal fertig ist?
Das ist jetzt ein bisschen desillusionierend, denn ich war echt verblüfft. Gar nicht mehr so viel, wie wir vielleicht alle denken.
Also es gibt ein paar Figuren in dem Film, die komplett aus Knete sind, wie zum Beispiel der Bulle. Die Schweine sind auch fast komplett aus Knete. Die haben nur Silikonohren und die Nase. Ansonsten haben die Figuren innen drin ein Metallskelett mit richtigen Gelenken. Dann die Hände sind in Silikon gegossen meistens. Manchmal haben wir auch Hände aus Knete, wenn die eine besondere Haltung haben müssen oder irgendwas ganz eng anfassen müssen. Die Köpfe sind oft gegossen aus Plastik oder auch Teile aus Knete. Die Augen machen wir auch selber, die gießen wir auch selber aus Plastik und bauen die kleinen Pupillen ein und so.
Ja, Knete oder Silikon ist ja eigentlich auch egal, denn der Unterschied ist im Film wirklich kaum erkennbar und der Aufwand ist trotzdem enorm. Denn jedes Bild, und davon sind in einer Filmsekunde normalerweise 24, muss wirklich einzeln arrangiert werden.
Ja.
Jedes kleinste Detail, ob es jetzt einfach nur in irgendwas ist, was im Hintergrund steht oder natürlich im Idealfall schon im Vordergrund. Wobei hier der Film in so einer Art Doppelbildformat gedreht wurde, also nur jedes zweite Bild gestellt wurde und das dann natürlich im fließenden Übergang für uns trotzdem wie ein Film aussieht. Und es sind dann aber trotzdem am Ende noch 12 Bilder pro Filmsekunde und daran haben 21 Modelmaker und 17 Animatoren und natürlich die Regisseure 10 Monate lang gearbeitet, also reine Drehzeit.
Ja.
Das ist ganz normal, also diese ganze Vorbereitung, wir basteln die Figuren und machen die Sets und sowas, alles noch nicht mal mitgerechnet. Aber pro Tag sind da dann 2 Sekunden Film entstanden, parallel an mehreren Sets. Und das musst du echt einmal alles am Ende zusammenzählen. Ich habe die Regisseure gefragt, ob sie es noch wissen, wie viel das hochgerechnet war. Und die haben gesagt, also Tage sind da wirklich zu Wochen, sind zu Monaten geworden. Die waren am Ende, glaube ich, alle froh, als das Ding durch war.
Wahnsinn, 2 Sekunden Film am Tag ist jetzt nicht gerade so wahnsinnig viel, aber das ist natürlich auch dieser Stop-Motion-Technik geschuldet, um das nur noch mal kurz zu erklären, dass also ein Set aufgebaut wird. Es wird ein Foto gemacht, dann wird so ein, wenn der Bauer irgendwo langläuft in der großen Stadt, wo er dann irgendwie verloren geht, dann setzt er ein Bein nach vorne und dann wird das nächste Bild gemacht und dann das nächste Bein und wieder ein Bild so hin und her, bis dann wie so eine Art Daumenkino letzten Endes, ja, daraus ein Bewegtbild entsteht. Schon das Schaf hat so ein bisschen den Stempel, vielleicht auch durch die Sendung mit der Maus, ist so Kinderfilm, so Kinderkram eigentlich, Geschichten für die ganz Kleinsten. Noch dazu ist es eigentlich ja auch ein Stummfilm, wenn man so will. Es gibt zwar Geräusche, aber es gibt keine wirklichen Dialoge. Bei Schon das Schaf wird nicht geredet. Das jetzt auf 85 Minuten Film, alles zusammengenommen, hat das für dich trotzdem funktioniert?
Ja, es ist eine Geschichte, die keine Worte braucht und da kommt es eigentlich auch ins Spiel, dass Schon das Schaf überhaupt nicht nur für Kinder ist, weil Sean ist eigentlich total subversiv in dem, was er macht. Und es gibt ganz, ganz viele popkulturelle Anspielungen, einmal ganz plakativ gesagt, wenn die in London unterwegs sind und über einen Zebrastreifen gehen und mal eben so irgendwie das Beatles-Cover von einem Album nachstellen etc. Das sind natürlich alles Sachen, die Kinder überhaupt nicht verstehen, aber diese, das transportiert sich einfach ja fast alles bei Sean über die Bilder und die mussten halt vorher schon per Ausschlussverfahren an der Geschichte feilen, was geht, was geht nicht, also was können wir überhaupt erzählen, ohne Wörter zu brauchen,
ja,
und was können wir auch erzählen, was sich visuell umsetzen lässt. Und eigentlich ist die Geschichte, die sie hier erzählen, so ein bisschen angelehnt an Charlie Chaplin in moderne Zeiten, also ein Schaf in der Großstadt, das mit moderner Technik in Berührung kommt und es ist wirklich die Konzentration aufs Wesentliche, du guckst im Kino ganz gebannt an, weil jedes Bild so detailreich ist, dass du einfach gezwungen wirst, aufzupassen und genau hinzugucken. Und das hat auch Richard Starzec, einer der beiden Regisseure, gemeint.
Yeah, we made us nervous at the start because we worried about whether children had the capacity to. So we did worry about their capacity to sort of concentrate for that long. No dialogue forces you to be cinematic and tell a story in a very cinematic way. Every image counts as a story point, every shot, every expression. So it forces you to, like Mark said, it forces you to be much more precise. And that worked because I was really pleased that with Shaun the series that children will concentrate because they want to understand what's happening. And and luckily it's happening in the film as well. You know, not too many kids running off to the toilet halfway through, which is a good sign.
Ja, es sind nicht nur die Kinder, die nicht aufs Klo gehen, es sind auch die Erwachsenen, die nicht aufs Klo gehen, weil es funktioniert von der ersten bis zur letzten Minute.
Dann lass uns doch mal kurz über die Geschichte reden, die sich jetzt hier über 85 Minuten insgesamt erstreckt. Worum geht's im Film?
Na, Sean und seine Familie, die müssen in die große Stadt, um dem Bauern zu helfen, der durch so eine unglücklich ausgelöste Kettenreaktion von Sean eben in dieser großen Stadt landet. Und es ist nicht explizit London, das ist auch das total Süße daran, es steht einfach immer nur The Big City auf den Ort. Schildern und er landet dort im Wohnwagen, fällt auf den Kopf, verliert sein Gedächtnis, weiß nicht mehr so richtig, wer er ist, oder er weiß eigentlich gar nicht mehr, wer er ist, wo er herkommt, und irrt durch die Stadt, landet durch Zufall bei einem Friseur und macht da so einen Triggermoment. Er sieht, wie der Friseur jemandem die Haare schneidet, und da fällt ihm wieder ein, Mensch, das kann ich auch, und verpasst mehr oder weniger der ganzen Stadt so einen Hipster-Sean-Schnitt. Also alle laufen mit der gleichen Frisur rum wie Sean. Der wiederum wird dann darauf aufmerksam, dass der Bauer in der Stadt ist, und sie finden sich. Und dieser Film ist wirklich voll Slapstick, voll Situationskomik. Es ist diese Detailverliebtheit, dass du wirklich beim zweiten oder dritten Mal gucken immer noch neue Dinge entdecken würdest. Und du hast gar keine andere Chance, als sich in Sean zu verlieben. Und das sagt auch Starzec.
Well, I suppose there are a number of factors. Is one that, like I said, the humor I think is universal. And I think everyone recognizes that that kind of family, that relationship, that family unit of like father, farmer, Sean's son, Bitzer, kind of middleman, sort of elder sibling kind of thing.
Ja, es ist wirklich Identifikationspotenzial für jeden da. Und absurderweise, das ist mir auch erst hinterher aufgefallen, sieht der Regisseur Starzec wirklich aus wie eine lebende Version des Farmers.
Auch sehr schön. Farmer, gutes Stichwort. Denn wie ist denn so das Mischungsverhältnis zwischen Mensch und Tier im Film? Denn bisher kannten wir ja aus Sean wirklich als, ich muss überlegen, ich glaube, der einzige Mensch bisher ist der Bauer.
Es kann sein, dass es noch eine Nachbarin gibt, aber ich bin mir auch gerade nicht so richtig sicher. Ja. Tatsächlich ist es so, dass die Tiere natürlich überwiegen. Neben dem Farmer, es gibt noch eine wichtige menschliche Figur in dem Film, also abgesehen davon, dass die Schafe selber einen auf Menschen machen und übereinander so im Schaf-Doppeldecker-Modus und mit Klamotten aus der Kleiderkiste durch die Stadt laufen, um nicht aufzufallen. Denn es gibt einen Tierfänger, der Sean in der Stadt an den Kragen will. Und das ist eigentlich das, was neu ist in diesem ganzen Sean-Universum, dass es wirklich einen bösen Gegenspieler gibt. Bisher waren immer die Schweine das Böse bei
Richtig,
Sean.
Auf der anderen Seite
auf
der Mauer.
Auf der anderen Seite des Zauns. Jetzt ist der Antagonist, wenn man so will, eben dieser Tierfänger. Aber den hat man einfach gebraucht als Motor für die Geschichte, um voranzukommen, um über 85 Minuten wirklich etwas zu erzählen zu haben, sagt der andere Regisseur Mark Burton.
I think you needed for the film, because it's, you know, to take it to 85 minutes, we just wanted that extra jeopardy, you know, that extra threat. Otherwise, the energy of the story, the narrative could have been too slow. And in fact, we were very influenced by a film, I don't know if you know it over here, called Ferris Bueller's Day Off. In Ferris Bueller's Day Off, you've got this very ebullient character who goes into the city and kind of changes everybody around him, really. And there's a headmaster who's trying to track him down. So we wanted to have the fun of the characters in the city, but you needed that sense that, you know, there was a ticking clock. If they didn't get back to the farm quickly, they were going to get into trouble.
Ja, Ferris macht blau meets Sean das Schaf. Subversiver geht's eigentlich nicht. Und es ist ein ganz wunderbarer Vergleich, bei dem wirklich diese Subtilität der Schafe rauskommt und Sean ja eigentlich auch schon wieder was Menschliches verleiht.
Sean, das Schaf ist kein Kinderfilm, sagt Anna Wollner. Und Schafe kneten ist gar nicht so einfach, sagt auch Anna Wollner. Hast du dir schon Projekte vorgenommen für die nächste Zeit, vielleicht mal noch was dazu zu kneten, damit Sean nicht so alleine
also
ist?
Mit Schafen bin ich jetzt durch. Ja? Ich habe jetzt, keine Ahnung, an was Größeres gedacht, ein Raumschiff oder sowas vielleicht.
Gut, finde ich schön. Dann sehen wir Annas geknetetes Raumschiff Voyager vielleicht im nächsten Star Trek-Film wieder. Bis dahin bedanke ich mich sehr bei dir für dieses Abenteuer-Knet-Film. für euch ab Donnerstag Sean das Schaf in Spielfilmlänge im Kino.
Wenn Sie die Bedingungen des Vertrages erfüllen, gehört das Grundstück Ihnen. Können Sie das nicht, behalten wir die Anzahlung und machen das Geschäft mit Ihrem Konkurrenten. Der uns fast so schlimm wie Sie bedrängt, seit langem. Ich mag Sie. Aber Sie sollten wissen, dass wir uns nur deshalb für Sie entschieden haben, weil der Vertrag außerordentlich günstig für uns formuliert ist.
Ja.
Wenn Sie ihn unterschreiben.
Es ist alles klar.
Es ist alles klar. In eurem Kino ist es am Donnerstag, das Jahr 1981, wenn ihr in den Film A Most Violent Year geht. Das Jahr, das in der New Yorker Stadtgeschichte als das Jahr mit der gefährlichsten Kriminalitätsrate in die Geschichte eingehen wird. Hauptfigur des Films ist der Geschäftsmann Abel Morales, gespielt von Oscar Isaac, der zusammen mit seiner Frau Anna, gespielt von Jessica Chastain, vor einem ganz großen geschäftlichen Coup steht, denn Abel Morales hat die Möglichkeit, ein Industriegelände in New York zu erwerben, was die strategische Ausrichtung seiner mittlerweile recht großen Heizölfirma in eine sehr, sehr gute Pole Position bringen würde. Diese Vertragsverhandlungen, wer da wem welches Geld rüberschieben soll, habt ihr gerade eben kurz als Ausschnitt gehört. Das große Problem, vor dem Abel Morales steht, ist, dass, wie sein Name eigentlich schon sagt, er der Einzige ist in diesem ganzen Wirtschaftskonglomerat, innerhalb dessen sich der Film bewegt, dass er der Einzige ist, der versucht, mit halbwegs legalen und moralisch vertretbaren Regeln in dieser Geschäftswelt zu bestehen, wohingegen die gesamte Konkurrenz um ihn herum, haben wir den Eindruck im Film, alles in Bewegung setzt, um ihn fertig zu machen und auch nicht davor zurückschreckt, immer wieder mal einen seiner Tanklaster zu überfallen.
Hey Leute! Hey, hey, hey!
Ja, schweig aus! Schweig aus dem Laster! Sofort, du Penner! Schnell weg hier! Weg, fahr!
Immer wieder werden die Fahrer von Abel und Anna Morales überfallen von rivalisierenden Unternehmen, die die Laster auch klauen. Und das ist natürlich auf der einen Seite wahnsinnig geschäftsschädigend an sich schon, bringt Morales und seine Frau aber auch arg in die Bredouille. Denn seine Frau, Anna, gespielt von Jessica Chastain, ist nicht irgendwer, sondern sie ist ausgerechnet die Tochter eines bekannten New Yorker Gangsterbosses. Das ist der Konflikt, mit dem Abel Morales den ganzen Film über zu kämpfen hat. Er will tatsächlich, im übertragenen Sinne gesagt, auf der guten Seite der Macht bleiben, wohingegen seine Frau, speziell da, wo die Probleme größer werden, wo die Übergriffe auch auf die Tanklaster immer heftiger werden, natürlich irgendwann die Idee beisteuert, sie können sich ja mal innerhalb der Familie um die Angelegenheit kümmern.
Armer Junge, der schuftet wie ein Verrückter.
Soll ich meinen Bruder vielleicht drauf ansprechen?
Nein, nein. Rede weder mit deinem Bruder noch mit deinem Vater darüber, ja?
Okay, aber das kann so nicht weitergehen.
Wird's auch nicht. Ich gehe morgen zum Staatsanwalt,
oh,
deswegen.
Was soll der Scheiß? Als wird gerade der uns helfen wollen. Für deine Fahrer ist das furchtbar. Du steckst in einem Krieg.
Nein, tue ich nicht.
Doch, sie erleben es jeden Tag.
Ich bin nicht im Krieg.
Abel Morales ist hin und her gerissen zwischen dem Wunsch, seinem eigenen Wunsch, wirklich sauber zu bleiben und keine mafiösen Strukturen zu übernehmen. Und auf der anderen Seite natürlich auch hin und her gerissen zwischen seiner eigenen Position, die er vertritt, und der Familie seiner Frau, die unter gewissen Voraussetzungen durchaus bereit wäre zu helfen. Das ist ein sehr diffiziles Spiel auf einer moralischen moralischen Messerschneide, könnte man sagen. Fantastisch in Szene gesetzt von Regisseur J.C. Chander. Der hat zuletzt Filme gemacht wie All is Lost oder auch der große Crash Margin Call. Das war ein packender Börsen-Thriller mit Kevin Spacey in der Hauptrolle. Vielleicht hat den der ein oder andere von euch gesehen. Und dieser J.C. Chander schafft es auch, diesem Film A Most Violent Year genau diese Moralkeule zu verpassen, dass man am Ende als Zuschauer selbst im Kino denkt und sagt, Herrgott, verdammt nochmal, dann mach's doch. Dann jeder um dich herum arbeitet mit faulen Tricks und du versuchst immer noch, das irgendwie anständig über die Bühne zu bringen. Dann Himmelherrgott, dann mach's doch einfach so wie alle anderen auch. Und das ist nämlich genau dieser innere Kampf, den Abel Morales die ganze Zeit mit sich selbst führen muss. Oscar Isaac spielt diese Rolle fantastisch, erinnert sehr an den jungen Al Pacino. Film spielt, wie gesagt, 1981. Wäre er auch 81 gedreht worden und nicht jetzt 2014, dann hätte diese Rolle wahrscheinlich sogar auch Al Pacino gespielt, hätte ich mir gut vorstellen können. Aber auch Jessica Chastain Chastain, die als Tochter des Gangsters und als Ehemann des moralisch Korrekten in immer wieder moralische Bedrängnis gerät, die ja nominiert war für einen Golden Globe für die Rolle, macht es auch großartig. Also Mafia, Gangster, Thriller mit großer moralischer Bedeutung im Background der Geschichte, kann euch den Film nur empfehlen. Ab Donnerstag neu im Kino, A Most Violent Year. Geht rein, guckt ihn euch an. Ich habe wirklich gebannt drin gesessen.
Die Radio Wissen.
Film News.
Was lange währt, wird endlich gut? Könnte der Fall sein. Geschlagene 10 Jahre hat Oscar-Gewinner Jamie Foxx mit Boxlegende Mike Tyson um die Verfilmung von dessen Lebensgeschichte gefeilscht. Immer hatte Foxx neue Angebote gemacht, immer hatte Tyson irgendwas nicht gefallen. Irgendwann war die Drehbuchfrage geklärt. Terrence Winter, der Autor von The Wolf of Wall Street, hat schlussendlich das Skript geschrieben. Bei der Regiefrage aber war Tyson unerbittlich. Niemand Geringeres als Martin Scorsese sollte aus Jamie Foxx Mike Tyson machen. Und schlussendlich hat der Ex-Boxer gekriegt, was er wollte. 35 Jahre nach seinem letzten Boxerfilm Wie ein wilder Stier wird Scorsese nun tatsächlich Tysons Leben und Karriere auf die Leinwand bringen, hat Hauptdarsteller Jamie Foxx gerade stolz verkündet. Das Problem, Tyson über so viele Jahre immer selbst zu spielen, wird Foxx übrigens nach dem Vorbild von Brad Pitt in Der seltsame Fall des Benjamin Button lösen, mit viel Training, viel Make-up und Computeranimation. Drehstart für den Film Tyson soll noch dieses Jahr sein. Nicht witzig, gar nicht witzig. Bevor es Comedy-Filmreihen wie Hot Shots oder später Scary Movie gab, gab es schon Frank Drebin. Den chaotischen Cop, der seine Fälle dadurch gelöst hat, bis zum Schluss alles falsch zu machen, was man nur falsch machen kann. Und dabei alles durch den Kakao zu ziehen, was man ziehen kann. Die nackte Kanone hießen die drei Filme mit Frank Drebin in der Hauptrolle, die seinen mittlerweile verstorbenen Darsteller Leslie Nielsen zu einem Weltstar machten. Jetzt kommt die nackte Kanone mit Comedian Ed Helms in der Hauptrolle zurück und ihr ehemaliger Macher, Regisseur und Produzent David Sackel sagt, das wird nicht lustig. Sie haben angefragt, ob ich den Film produzieren will, nette Leute, doch meine Art von Verarsche wollen sie nicht, sagte Sackel in einem Interview. Und weiter meinte er, es gebe wohl gute Gründe, warum Filmverleih Paramount das Reboot der Serie eben nicht wie damals als Parodie auslegen wolle. Sackel meint, ich habe Scary Movie 5 produziert und der Film war so verwässert, dass er seinen Teil dazu beigetragen hat, das Genre komplett zu ruinieren. Parodien sind am Ende. Naja, dann lassen wir uns also überraschen, ob die zukünftige nackte Kanone am Ende Mantel, Hut und Handschuh trägt. Mexiko kauft Bond? Auch nicht schlecht. Dass man bei der Produktion und Finanzierung der 007-Filme gerne mal auf Geldspritzen aus der Wirtschaft zurückgreift, sehen wir seit Jahren an deutlich in den Filmen erkennbaren Getränken, Armbanduhren oder Autos. Und das sehen nicht nur wir, sondern offenbar auch die mexikanische Regierung. Die hat jetzt nämlich ein Geldköfferchen mit schicken 20 Millionen Dollar bereitgestellt, wenn Mexico City dadurch im Film optisch etwas besser wegkommt. Kein Witz. Auch nicht, dass die Produktionsfirma das Köfferchen offenbar gerne angenommen hat. Bei geschätzten 300 Millionen Dollar Gesamtkosten für den nächsten Bond-Film Spectre ein wohl zu verlockendes Angebot. Fazit: Mexico City wird im Film nun deutlich sauberer und freundlicher aussehen, voll moderner Gebäude und ohne hässlichen, hunderttausende Todesopfer fordernden Drogenkrieg auf den Straßen. Brave New World. Mann, Mann, Mann.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Na, schauen Sie, wenn Sie über die Mindestpension drüber kommen wollen, dann müssen Sie arbeiten. Dann müssen Sie nur arbeiten bis 84 sind. Ja, die letzten 8 Jahre waren sie nirgendwo angestellt. Arbeitslos haben sie auch nicht beantragt.
Ich war freiberuflich.
Aha. Ja, aber Einkommensteuer haben sie auch keine gezahlt.
Das ist, weil ich nichts verdient habe. Ich habe gerade beruflich ein bisschen eine schlechte Phase.
Herr Brenner, Sie sind obdachlos, Sie sind nicht krankenversichert, Sie sind nicht sozialversichert, Sie haben kein Bankkonto, Sie sind ein U-Boot. Das würde ich nicht als schlechte berufliche Phase bezeichnen.
Geht euch das auch so? Wenn ich schlechte Nachrichten auf Österreichisch höre, dann hören die sich für mich schon gar nicht mehr so wahnsinnig schlecht an. Allein schon aufgrund dieses grandiosen Dialekts. Simon Brenner jedoch stehen äußerst schlechte Zeiten ins Haus. Brenner, wieder mal gespielt vom österreichischen Star-Kabarettisten Josef Hader, kehrt nämlich nach Graz zurück in die Stadt seiner Jugend. Lange war er auf der Walz, lange war er nicht mehr in der Heimat, aber jetzt muss er wieder nach Hause, weil er nichts mehr hat, außer da in so einem ganz schäbigen, schrecklichen Vorort von Graz, so ein altes, marodes Häuschen. Das ist seins. Erbe steht seit Jahren leer und genauso sieht's auch aus, mit Löchern im Dach. Aber wenn man, wie gesagt, nichts mehr hat und auch auf dem Amt nichts mehr weiter kriegt, dann besinnt man sich auf das, was einem noch bleibt, und wenn es so eine marode Hütte ist. Dieses Nachhausekommen hat für Simon Brenner aber nicht nur zu tun mit persönlichen Misserfolgen, die er in den vergangenen Jahren hatte, sondern es hat natürlich auch wieder was damit zu tun, zu seinen Wurzeln zurückzukehren und alte Bekannte zu treffen, bei denen man dann schon auch mal von jetzt auf gleich so vor der Tür stehen kann.
Na, das kann's aber jetzt nicht zuerst.
Haben wir Studententreffen oder was?
Wir haben nicht studiert. Hast du ein Bier?
Nächste Frage bitte.
Kannst du mir Geld borgen?
Dieser Jugendfreund von Simon Brenner, genannt Köcki, möchte nicht so besonders gerne helfen. Und das ist der Punkt an der Geschichte relativ früh schon, wo wir merken, da ist in der Vergangenheit irgendwas gewesen. Also Simon Brenner und der Köcki und dann auch noch zusammen mit einem Polizeikommissar der Stadt, der ins Spiel kommt, dargestellt von Tobias Moretti. Die hatten in ihrer Jugend, da gibt es ein paar ganz schön gemachte Flashbacks im Film, die haben irgendein Ding miteinander gedreht, was sie eigentlich auf Lebzeiten aneinander geschweißt hat, wenn sich nicht alle in unterschiedliche Richtungen sozusagen getrennt hätten. Aber jetzt durch das Heimkommen von Simon Brenner wieder mit einem Mal aufeinander hocken. Nora von Waldstätten spielt auch eine wichtige Rolle in diesem Film, nämlich eine Irrenärztin, eine psychiatrische Gutachterin, aber dargestellt in dieser Krimikomödie wirklich eher wie eine Irrenärztin, die Simon Brenner im Verlauf des Films noch aufgrund seiner geistigen Leistungsfähigkeit beurteilen muss, was seine Zurechnungsfähigkeit angeht. Ich möchte das nicht vorwegnehmen, warum diese Frau überhaupt wichtig wird für den Film, weil ganz vieles in dem Film so eng miteinander verwoben ist, dass ich ansonsten euch die ganze Geschichte erzählen möchte. Und das möchte ich nicht. Es ist das vierte Mal schon, dass Josef Hader diesen Simon Brenner spielt, nach den Verfilmungen der Bücher Komm, süßer Tod, Silenzium und Der Knochenmann. Wieder ein Roman in der Vorlage natürlich von Wolf Haas, der die Romane geschrieben hat, und Josef Hader, wie gesagt, der jetzt zum vierten Mal schon in diese Rolle des Simon Brenner geschlüpft ist. Ich habe ihn treffen dürfen vor der Sendung. Das hat großen Spaß gemacht. Josef Hader, ich hatte es kurz gesagt, für die von euch, die ihn schauspielerisch nicht sofort einordnen können, er ist eigentlich vom Hauptberuf her Kabarettist, österreichischer Kabarettist, einer der bösesten und gleichzeitig besten, die es überhaupt auf diesem Planeten gibt. Und seine Kollegin Nora von Waldstätten, die diese Irrenärztin spielt, hat er gleich mitgebracht zum Treffen. Und reingegangen sind wir in das Gespräch natürlich mit der Frage, jetzt wie eingangs auch im Film, arbeiten bis man 84 ist. Das müsste ihm doch eigentlich als freischaffender Künstler, der er seit Jahrzehnten ist, müsste das doch quasi genau in die Karten spielen eigentlich.
Ja, nur in real, für mich jetzt persönlich sieht es ganz schlecht aus mit der Altersversorgung für Schauspieler. Nicht gut, oder?
Red mal nicht drüber, her.
Du hast ja noch Zeit. Also der Brenner ist schon jetzt auf diesem Punkt, wo es nicht mehr so ganz cool ist, so der alte, einsame Cowboy zu sein, weil er eben weiß, in ein paar Jahren ist er Mindestrentner.
Das ist jetzt der vierte Simon Brenner-Film, die vierte Verfilmung eines Wolf Haas-Romans. Wie habt ihr diese Figur quasi in diese Spirale des Elends hineingeschmissen, hineingeworfen?
Wir haben uns einfach überlegt, wie wir einen Film machen können, der nichts wiederholt von den drei anderen, sondern der irgendeine neue Stufe erreicht. Und wir haben uns nur entscheiden können, ob es eine Stufe nach oben oder nach unten ist. Und Stufen nach oben beherrschen irgendwie die Amerikaner besser im Film. Wir Österreicher beherrschen besser die Stufen nach unten.
Ich glaube, vieles davon oder sogar das Allermeiste würde gar nicht funktionieren ohne diesen österreichischen Akzent, ohne dieses Österreicher sein. Der kriegt die Schwere oder die Tragödie kriegt eine andere Komik.
Ja, ich glaube, auf Hochdeutsch wird es nicht funktionieren, aber in irgendeiner deutschen Gegend mit einem anderen Dialekt wird es auch funktionieren. Alles, was so, weil wir gerade hier sind in Berlin, Berlin und Brandenburg betrifft, würde das in gewisser Weise auch funktionieren. So niedergedrückte Menschen, die das mit Ironie
Trostlosigkeit funktioniert wunderbar.
Federn probieren. Ich glaube, da gibt es Verwandtschaften.
Was?
Sagt die Österreicherin, die mittlerweile in Berlin lebt. Seit einiger Zeit schon. Nora, wie war das für dich, in diese Simon Brenner-Welt, in diese Wolf-Haas-Welt reinzukommen?
Ach, großartig. Ich bin ja ein Riesenfan von all den Verfilmungen und war dementsprechend aufgeregt, als ich zum Casting eingeladen wurde. Und habe mir damals schon gedacht, egal ob ich jetzt die Rolle bekomme oder nicht, ich habe schon gewonnen, weil ich kann dann eine Stunde mit dem Josef und mit dem Wolfgang arbeiten und das allein kann man schon niemand mehr nehmen. Und zum Glück sind daraus mehrere Wochen geworden. Und ich fand es großartig. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war aber auch wirklich gute Arbeit. Also wir haben viel geprobt, wir haben viel geredet im Vorfeld, gesucht, gefeilt. Probiert und es waren wirklich tolle Dreharbeiten, wo es immer um die Sache ging und man eben weiter noch überlegt hat und es war natürlich auch einfach sehr, sehr lustig.
Ich glaube, was uns alle verbunden hat, war, dass wir geprobt haben, aber auch miteinander versucht haben, immer den Text weiterzuentwickeln. Mhm.
Aber was ist denn dann in so einem Fall, den du ansprichst, wenn ihr merkt, da funktioniert was nicht? Ihr habt vielleicht das Drehbuch, das ist dann eine finale Fassung und am Set wollt ihr das umsetzen, aber es klappt nicht.
Genau. Dann, das merken wir entweder in der Maske am Morgen, weil wir da den Text schon mal durchmachen und vielleicht schon ein bisschen gesehen haben, wie das Set aussieht. Falls wir es nicht merken, machen wir eine Stellprobe. Und wenn wir da auch merken, dass richtig was nicht stimmt, dann müssen wir ganz rasch arbeiten. Mhm. Und uns was überlegen, bevor gedreht wird.
Wie ist das mit dem Faktor Zeit, wenn man nur eine begrenzte Zeit hat, um einen Film zu machen? Weil wir alle wissen, dass so ein Drehtag wahnsinnig viel Geld kosten kann, je nachdem, welches Budget man zur Verfügung hat. Habt ihr so einen Moment von Zeitdruck gehabt bei diesem Film?
Also ich liebe ja den Satz, wir haben keine Zeit, also nehmen wir uns Zeit. Und ich finde, das ist gerade beim Film total wichtig, dass man eben nicht anfängt, sich zu hetzen oder diesen Druck aufkommen zu lassen, sondern dann eigentlich umso mehr zu schauen, okay, gut, dann dauert es vielleicht eine halbe Stunde länger, aber wir finden das. Und natürlich ist nie genug Zeit, man wünscht sich immer mehr Zeit, aber deswegen trifft man dann eben so Vorkehrungen wie vorher schon proben, reden, sich auseinandersetzen und dass man einfach schaut, dass man solche Sachen im Vorfeld schon klärt. Aber natürlich wünscht man sich immer mehr Zeit. Klar.
Wie hilfreich ist das, Josef, wenn man da tatsächlich ein Team an der Hand hat, das man schon über einen Zeitraum von 14 Jahren mittlerweile kennt, wenn auch neue Schauspieler dazukommen, aber zumindest macht es entspannter, diesen Plan, den man sich macht, einzuhalten?
Auf alle Fälle, weil diese Anfangszeit dadurch sehr kurz ist, bis ein Team funktioniert. Mhm. Ja, so ein frisch zusammengewürfeltes österreichisches Filmteam. Wenn man die beobachtet, dann weiß man immer, warum wir den Ersten Weltkrieg verloren haben, weil alle Abteilungen keine Ahnung voneinander haben. Und wenn aber die Leute schon ein bisschen zusammengespielt sind, dann ist das vom ersten Drehtag an eine Zusammenarbeit, wo einfach schon vieles automatisiert ist, wie man im Fußball sagt. Und schießen wir manchmal gleich von Anfang an ein Tor und brauchen nicht erst ein paar Tage dafür, bis wir zusammengespielt sind. Das ist von großem Vorteil.
Wo findet ihr das Komische an der Tragödie? Wo oder wann wird etwas Tragisches wirklich komisch? Denn das ist ja das, wovon der Film immer wieder lebt.
Oh, das ist schwierig. Also ich denke mir, das Leben selber ist ja beides. Und das Leben ist deswegen beides, weil es eben im Leben so ist, dass nicht wirklich was zusammenpasst. Es passieren Dinge, es ist jemand gestorben, es sitzt jemand tief deprimiert in der Küche Es kommt jemand anderer rein, der nichts darüber weiß, streicht sich ein Butterbrot und die Leute lachen. Mhm. Also ich denke mir, Tragikomödie funktioniert deswegen so gut, weil sie zumindest eine Sache sehr stark dem Leben nachempfindet, nämlich dass nichts zusammenpasst.
Mhm. Anders als in diesem Film, da passt nämlich einiges sehr gut zusammen. Absurd, bizarrer Humor in einer Krimikomödie, Das ewige Leben mit Josef Hader und Nora von Waldstätten startet am Donnerstag in den Kinos. Wenn ihr absurde, bizarre Filme mögt, dann ist das genau euer Ding.
Was will sie von ihr?
Ich weiß nur, dass sie genau das ist, was Janine fehlt. Sie ist das perfekte Testobjekt.
Du trägst die Verantwortung für den Tod hunderter Menschen. Du kennst die Strafe.
Ein kurzer Ausschnitt noch als Rausschmeißer aus der dieswöchigen Sendung Eine Stunde Film. Aus dem Film Die Bestimmung Insurgent, dem zweiten Teil nach dem Eröffnungsfilm Die Bestimmung Divergent. Absoluter Weltbestseller sind die Bücher gewesen, drei Teile insgesamt. Der zweite Teil kommt jetzt am Donnerstag auch in die Kinos. Die Geschichte von Triss und Four geht weiter. Diesen jungen Menschen in einer postapokalyptischen Welt, die ja eigentlich vom Gesetz her in Kasten eingeteilt werden, wenn sie ein gewisses Alter erreichen und dann innerhalb dieser Kaste leben müssen. Eine postapokalyptische Welt, ein bisschen ähnlich wie bei Tribute von Panem, nur dass es hier keinen Präsidenten Snow gibt, sondern eine quasi Präsidentin, die eben angesprochene Janine, die wird gespielt von Kate Winslet in diesem Film und diese Präsidentin jagt nun in dem Teil 2 weiter hinter Triss her, gespielt von Shailene Woodley, denn diese Triss ist so ein Mensch, der eigentlich gar nicht in eine dieser vorgesehenen Kasten passt und das ist eine Gefahr für diese ganze postapokalyptische Gesellschaft, in der man da nun lebt. Wir können das kurz abhandeln, der zweite Teil lohnt sich tatsächlich nicht besonders anzugucken. Ich war die ersten 5 Minuten sehr erstaunt, wo wir überhaupt sind. Es gibt keinen wirklichen Anschluss an Teil 1. Und eigentlich ist die Geschichte auch nach diesem zweiten Teil beendet. Auch da werde ich gar nicht zu inhaltlich, weil ich nicht zu viel spoilern will. Aber ich war wenig begeistert von einem sehr lückenhaften Drehbuch, das auch nicht besonders fantasievoll geschrieben worden ist, von einer mäßigen schauspielerischen Darstellung und auch tatsächlich von relativ belanglosen Effekten. Und das, obwohl die ganze Story sehr auf Effekte und sehr auf Fantasiewelten ausgelegt ist. Also in dem Fall hat das der deutsche Regisseur Robert Schwentke nicht so gut gelöst, wie man es hätte lösen können. Diese kleine Einschätzung bin ich euch wenigstens zum Ende der Sendung noch schuldig gewesen. Tom Westerholt, mein Name, für heute bin ich raus. Bedanke mich wie immer bei euch für die mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Bis nächsten Dienstag, habt eine tolle Woche. Ich hoffe, wir hören uns dann. Tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.